Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Boris Palmer ist seit 14 Jahren Oberbürgermeister Tübingens. Er gilt als streitbar und ist für provokante Aussagen bekannt. Nachdem er anfangs die Corona-Beschränkungen kritisiert hatte, wurde die Stadt Tübingen zum Vorbild in der Virusbekämpfung. Boris Palmer, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bei Ihrem Namen fallen vielen Menschen sofort Begriffe ein wie provozierend, streitbar. Wie beschreiben Sie sich denn selbst?
Also, dass das so ist, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir in unserer Gesellschaft das Streiten verlernt haben und deswegen das dann so als auffälliges Charaktermerkmal beschreiben. Ich sehe mich als jemand, der die Rationalität und die Argumente in den Vordergrund stellt und allenfalls ein bisschen fuchsig wird, wenn andere das ignorieren wollen.
Sie sind ja jemand, der den Dingen gerne auf den Grund geht. Wenn Sie jetzt sagen, die haben das Streiten verlernt, haben Sie eine Ursache ausmachen können, wo das hin ist?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich spielen die asozialen Medien dabei eine Rolle, weil da wird ja nur noch geschimpft und gepöbelt. Es kann aber auch sein, dass wir einfach das nicht mehr so gut aushalten können. Dass der Dissens in der Gesellschaft, dass der nicht ausdiskutiert werden kann. Mir fällt da ein Tübinger Professor ein. Der Professor Ralf Dahrendorf hat die These formuliert, dass in der Demokratie die Gesellschaft durch Streit zusammengehalten wird. Das klingt ja erstmal absurd, aber genau so ist es. Denken Sie mal an eine Beziehung, an eine Ehe. Wenn Sie nicht mehr miteinander streiten, dann ist die in aller Regel vorbei.
Und deswegen, das heißt immer, das Schlimmste ist, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat.
Genau, und deswegen sollten wir intensiv miteinander streiten. Das muss das Lebenselixier der Demokratie sein, das müssen wir aufrechterhalten.
Wenn wir da jetzt wieder zu Ihrer Person kommen, Sie werden ja lebhaft diskutiert, Ihre Aussagen werden debattiert. Ist das dann nicht Ausdruck einer lebhaften Demokratie?
Doch, ich finde es gut. Ich stelle mich dem auch.
Sie wurden ja regelmäßig kritisiert für die Aussagen bei den Corona-Maßnahmen. Da haben Sie jetzt wieder aktuell ein Essay veröffentlicht. Werden wir noch drüber sprechen. Im vergangenen Herbst haben Sie einen Appell für freie Debattenräume unterschrieben, weil Sie die freie Meinungsäußerung in Gefahr sehen. Wo haben Sie das denn beispielhaft zuletzt erlebt?
Also ich finde gerade die Corona-Debatte hat das gezeigt, dass da ein repressives Meinungsklima verursacht wird. Und zwar von beiden Seiten, wenn Sie da mal verfolgen, wie das ist. Die einen hören den anderen einfach nicht zu. Die Querdenker behaupten, wir werden von einer Verschwörung alle miteinander um unsere Freiheit gebracht. Aber es gibt auch auf der anderen Seite eine fundamentalistische, von Angst getriebene Extremposition, die jeden, der auf der Straße auftaucht, eigentlich sofort einsperren möchte. Und diese, wie ich finde, mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Alternativen und anderen Auffassungen, die kann man auch in dieser aktuellen Corona-Debatte schön sehen. Noch schlimmer war es in der Flüchtlingsdebatte. Da war das noch aufgeladener zwischen moralistischer, hilfsdogmatischer, imperativ, wir müssen das alles aufnehmen, Theorien und auf der anderen Seite halt AfD-Gerede, dass das Brot voll ist und wir alle untergehen, wenn noch jemand kommt.
Jetzt kommen wir zu Ihrem viel zitierten Satz, ich glaube, den Sie so vielleicht auch gar nicht mehr formulieren würden. Sie hatten die Corona-Beschränkungen kritisiert, weil damit Menschen gerettet würden, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. So würden Sie es nicht mehr formulieren, unterstelle ich jetzt mal, oder?
Nein, würde ich nicht, weil ich danach plötzlich mit Hunderten von Todesdrohungen und übelsten Beschimpfungen konfrontiert war und der Satz komplett missverstanden wurde, als wollte ich die alten Leute einfach sterben lassen. Dabei war das Gegenteil der Fall. Mir ging es darum aufzuzeigen, dass wir uns in einem moralischen Dilemma befinden, weil die Art, wie wir die Alten bei uns schützen, Millionen Kinder und junger Menschen in den armen Ländern der Welt das Leben kostet oder mindestens in den Hunger treibt. Und ich habe dafür plädiert, dass wir die Alten bei uns besser und effektiver schützen müssen, um diesen hohen Preis nicht zahlen zu müssen.
Frau Bundeskanzlerin, I'm not convinced. So war die Überschrift im Artikel, den Boris Palmer verfasst hat. Seine Kritik an den Corona-Maßnahmen. Was ist denn neu an Ihrer Kritik im Vergleich zu Beginn der Pandemie?
Neu eigentlich nicht so viel, denn seit April, damals habe ich diese Kritik gemeinsam unter anderem mit den Professoren Nida Röbelin und Straupa und Juli C. formuliert, plädiere ich dafür, dass wir die Strategie der Kontaktbeschränkung, die wir brauchen, natürlich brauchen wir auch AHA-Regeln, dass wir die ergänzen um zwei weitere Standbeine, nämlich um den Schutz der Risikogruppen, also der Alten, das wissen wir heute sehr genau. Es ist vielleicht auch neu, dass wir so genau sagen können, dass die Alten es sind, die das große Todesrisiko tragen. War nicht ganz so klar am Anfang. Und um eine intensive Kontaktverfolgung mit Hightech-Daten, mit IT. Die beiden Forderungen trage ich seit April vor und leider sind sie weitgehend ungehört verhallt.
Ja, zu Beginn wurden Sie so verstanden, dass Sie die ältere Generation einer jüngeren opfern würden. Jetzt erhalten Sie Lob für den Schutz älterer Menschen. Wie passt denn das überhaupt zusammen?
Es passt gar nicht zusammen. Es zeigt nur, dass es gezielt missverstanden wurde. Dieser eine Satz, den ich live, also nicht kontrolliert gesagt habe, der wurde in sein Gegenteil verkehrt. Schon im damaligen Interview konnte man verstehen, dass es mir um mehr Schutz für die alten Menschen ging, um effektiveren Schutz, insbesondere für die Menschen in den Pflegeheimen. Und nachdem das dann über den Sommer überhaupt nicht mehr Thema war, wir haben im Gemeinderat mehrfach darüber debattiert, ich habe Briefe an die Regierung geschrieben, bitte lasst uns jetzt diese regelmäßigen Tests einführen. Dafür gab es einfach kein Geld, keine Erlaubnis, haben wir gesagt, wir machen es selber und es war erfolgreich.
Es gab Kritik, dass Sie einen Generationenkonflikt befeuern, unter anderem vom Ethikrat. Können Sie das denn nachvollziehen?
Überhaupt nicht, ist ja das Gegenteil der Fall. Schauen Sie, es doch so, wir wissen heute, für über 80-Jährige ist das Risiko an Corona zu sterben mindestens 500 Mal größer als für die unter 40-Jährigen. Dann kann ich doch nicht gleiche Schutzmaßnahmen für alle machen, wenn die einen so viel stärker bedroht sind. Es nützt ja den Menschen im Pflegeheim gar nichts, dass wir nicht mehr einkaufen, nicht mehr ins Theater, nicht mehr in die Schule gehen können, weil das tun die sowieso nicht. Und deswegen war diese Idee, dass man ganz besonderen, speziellen, passgenauen Schutz für die Älteren braucht, das Gegenteil von diskriminierend.
Wie waren denn die ersten Reaktionen, die Sie in Tübingen erhalten haben, als Sie gesagt haben, wir versuchen das jetzt mal mit dem Schutz speziell für Ältere?
Die waren immer positiv. Der Stadt- und der Kreisseniorenrat haben das von Anfang an unterstützt.
In den Medien waren auch andere Reaktionen zu lesen, dass sich tatsächlich Leute diskriminiert fühlten.
Also ich habe die gar nicht getroffen. Das waren immer Ferndiagnosen. Zum Beispiel vom Landesseniorenrat, der war der Meinung, wenn wir dazu aufrufen, nicht in den Bus zu sitzen, sondern stattdessen ein von der Stadt subventioniertes Taxi zu benutzen, zum gleichen Preis wie den Bus, das sei diskriminierend, weil die Alten dann nicht mehr mit den Jungen gemeinsam Bus fahren. Und ich finde, es ist das Gegenteil, weil die Jungen gehen in die Schule, also gibt es da Infektionen, dann müssen die Alten eine Chance haben, sich davon fernzuhalten.
Erst gescholten, dann gelobt. So haben Sie das in der Corona-Pandemie erlebt. Tübingen hatte ja erstaunlich lange keine Covid-19-Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Das lag an unterschiedlichen Maßnahmen, vor allen Dingen an den kostenlosen Testmöglichkeiten. Wer hatte denn die Idee dazu?
Wir müssen da verschiedene Sachen zusammensehen. Da gibt es zum Beispiel die kostenfreien Tests, die am Marktplatz gemacht werden. Das ist eine Initiative von Lisa Federle und dem DRK. Die Stadt finanziert da ein bisschen mit. Aber im Wesentlichen wird es aus Spenden getragen. Und das dient insbesondere dazu, dass Leute, die Angehörige, die zu Hause leben, aber vielleicht auch pflegebedürftig sind, zu schützen. Erst testen, dann hingehen. In den Altenheimen hat Lisa Federle im April die ersten Tests in Baden-Württemberg anlassfrei gemacht. Und dabei sofort Infektionen entdeckt. Und als ich das gesehen habe, war mir klar, das müssen wir regelmäßig machen. Und dann kam die Initiative der Stadt. Nachdem Land und Bund die Finanzierung nicht übernommen haben, haben wir gesagt, wir nehmen 250.000 Euro städtisches Geld in die Hand. Und dann habe ich Lisa Federle und das Tübinger Labor CEGAT an den Tisch geholt und haben wir gesagt, kriegen wir das hin? Und dann haben wir Anfang September die regelmäßigen Tests in den Heimen gestartet. Da sind also viele Dinge zusammengekommen.
Jetzt würde ein kritischer Boris Palmer vielleicht selbst sagen, ach, Lisa Federle hat im April begonnen, wir haben mit der Stadt im September angefangen. Da ist aber auch eine ganze Menge Zeit vergangen. Warum dauert das alles so lange?
Das sind ja 3 Monate gewesen, in denen wir um die Finanzierung gekämpft haben. Und als dann Bund und Land gesagt haben, wir zahlen nicht, haben wir gesagt, dann müssen wir es über die städtischen Haushaltsmittel bereitstellen. Im Sommer war es auch vertretbar zuzuwarten, weil da hatten wir wochenlang keinen einzigen Corona-Fall in Tübingen. Aber als die Zahlen hochgehen, waren wir überzeugt, jetzt müssen wir anfangen.
Und dennoch war es ja klar, die zweite Welle kommt. Genau. Sind da nicht Versäumnisse passiert, auch in den Kommunen?
Eigentlich ist es keine kommunale Aufgabe und die meisten Kommunen hätten vielleicht auch gar nicht das Geld dafür. Wir haben aber gesagt, hier geht es um Leben und deswegen müssen wir das machen. Das Versäumnis, finde ich, liegt schon bei Bund und Land, denn da hat man sich die Verantwortung zugeschoben und hat die Heime allein gelassen. Die wurden eben nicht getestet, das Personal nicht und die Besucher auch nicht. Und dadurch konnte das Virus dann, als die zweite Welle kam, wieder in die Heime rein. Und das ist der Hauptgrund für die vielen Todesfälle in Deutschland.
Ist das nicht etwas, wenn Sie sagen, die Verantwortung wurde da gegenseitig zugeschoben, was Sie jetzt gerade auch machen, indem Sie es dem Bund zuschieben? Denn jeder kann ja für sich, auch jede Stadt für sich drauf gucken, was wäre der beste Weg. Denn jetzt steht Tübingen für einen guten Weg ja sogar da.
Ich habe ja auch gesagt, wenn die anderen nichts machen, dann müssen wir was tun. Und der Gemeinderat war einstimmig dafür. Aber wenn Sie nach der Kompetenzordnung vorgehen und fragen, wer ist zuständig für Infektionsschutz, sind die Städte da einfach nicht zuständig. Nur darauf weise ich hin, dass wir was gemacht haben, was eigentlich nicht unsere Zuständigkeit ist.
Jetzt war es so, dass die Infektionszahlen anfangs sehr niedrig waren, fast überhaupt keine Fälle gab in Tübingen. Und dann plötzlich in 3 Pflegeheimen tauchten doch wieder Fälle auf. Wo war da der Knackpunkt?
Wir können natürlich nicht hundertprozentige Sicherheit mit Tests erreichen, schon weil die ja, die Schnelltests, nur 90% genau sind. Also gelingt es dem Virus hin und wieder schon ins Heim reinzukommen. Was unsere engmaschige Testung erreicht, dass jeder, der reingeht, mal getestet wird, dass das Personal in kurzen Abständen getestet wird, ist, dass wir dann ganz schnell merken, da ist ein Fall aufgetreten. Und der beste Beweis, dass es funktioniert, ist ein Fall im städtischen Bürgerheim. Da hat eine Klinik eine Patientin entlassen, nicht gemerkt, dass die mit Corona infiziert war. Wir haben sie aufgenommen und dann sofort durch die Tests bemerkt, die ist infiziert. Und dann ist es uns gelungen, sie so zu isolieren, dass sie niemand angesteckt hat. In vielen anderen Fällen wird dann das halbe Heim infiziert und ein Viertel der Bewohner stirbt. Und darum geht's. Natürlich können wir nicht alles vermeiden, aber wir können diese großen Ausbrüche in den Heimen so eingrenzen, dass nur wenige betroffen sind.
Weil Sie die Tests gerade ansprechen, da gab es schon Hörermeldungen hier per Mail ins Studio, die sagten, Sie haben anfangs eine andere Meinung vertreten. Sie haben gesagt, die Tests sind hundertprozentig sicher. Jetzt ist rausgekommen, naja, so sicher sind sie doch nicht.
Ich habe jetzt von den Schnelltests gesprochen, die gab es ja gar nicht im Frühjahr. Im Sommer habe ich gesagt, der PCR-Test ist zuverlässig, er hat 99,6% Genauigkeit. Auch nicht 100%, aber sehr, sehr gut. Und da habe ich meine Aussagen auch nicht verändert.
Sie haben ja einige Vorschläge genannt, wie die Coronavirus-Bekämpfung aussehen kann. Mit der Corona-Warn-App waren Sie nicht zufrieden. Warum nicht?
Weil die uns nichts sagt. Das Verrückte ist ja, die Bundeskanzlerin tritt vor das Volk. Wir müssen leider alles zumachen, weil wir gar nicht wissen, wo die Infektionen eigentlich stattfinden. 75% können wir nicht mehr verfolgen. Und gleichzeitig haben 20 Millionen Leute eine App auf dem Handy, die ganz genau registriert, wo die Infektionskontakte sind. Aber es wurde durch die Programmierung sichergestellt, dass darauf niemand zugreifen kann. Und ich finde, das ist eine falsche Entscheidung. Die Gesundheitsämter müssten wissen, wo die Infektionen langlaufen. Dann könnten wir auch die Frage entscheiden, ob eigentlich Schulen auf oder zu sein müssen, Restaurants auf oder zu, weil wir dann tatsächlich wissen, wo eigentlich die Risiken sind.
Stand Mitte Dezember hatten 130.000 Nutzer ihre Infektion per App mitgeteilt. Bei rund 1,5 Millionen gemeldeten Infektionen klingt das wie für Sie?
Ja, wie 10%, glaube ich. Interessanterweise hätten aber doppelt so viele gemeldet werden können, wenn man nur einen Fehler in der Programmierung, eine Datenschutzentscheidung umgekehrt hätte, dass nämlich einfach das Labor, das den Test sieht, da ist jemand positiv, sofort auf den Knopf drückt und den Alarm auslöst. Stattdessen müssen ja die Leute selber irgend so ein Callcenter anrufen, sich eine Authentifizierungsnummer holen und dann die Warnmeldung auslösen. Das macht die Hälfte schon mal gar nicht. Die haben nämlich andere Sorgen, wenn sie infiziert sind, als solche Callcenter anzurufen.
Wenn wir jetzt darauf schauen, die Freiwilligkeit, da hat die Universität Konstanz beispielsweise eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis war, Regeln werden von mehr Befragten eingehalten, wenn die Maßnahmen zwar dringend empfohlen werden, aber freiwillig statt verpflichtend sind. So gilt es ja auch für die App. Und trotzdem ist die Zufriedenheit damit nicht gegeben. Woran liegt das?
Ich bin gar nicht sicher, ob das mit der Freiwilligkeit stimmt, weil 20 Millionen sind halt auch noch viel zu wenig. Ich hätte eine Verpflichtung für richtig gehalten. Das ist nicht so schlimm, der Eingriff, eine App auf dem Handy installiert zu bekommen. So machen es die asiatischen Länder. Das wird einfach aufgespielt und dann ist es da. Aber jenseits dieser Frage, ob das stimmt oder nicht, kommt die Unzufriedenheit daher, dass man ja merkt, es scheint in der Pandemie gar nichts zu bewirken. Ist auch logisch, wenn man eigentlich so gut wie keine Daten aus dieser App rausziehen kann, wie soll sie uns helfen?
Wobei die asiatischen Länder ja zum Teil auch noch anders vorgehen. Da ist es dann zum Beispiel so, dass GPS-Tracking wie eine elektronische Fußfessel wirkt. Also verlässt man dann den Ort der Quarantäne, schlägt die App Alarm.
Ja, und was ist daran so schlimm? Wissen Sie, was wir machen? Wir schicken die Polizei an die Tür der Leute, klopfen, ob sie da sind, gehen in die Wohnung rein im schlimmsten Fall. Wenn sie weg sind, kriegen sie ein Bußgeld. Was ist jetzt daran besser?
Und trotzdem ist die Freiwilligkeit der Schlüssel zum Erfolg. Das sehen Sie anders.
Nein, das sehe ich nicht zwingend. Das gilt für viele Fälle. Aber in diesem Fall glaube ich, dass eine Verpflichtung richtig gewesen wäre, wobei es nicht im Zentrum steht. Maßgeblich ist die falsche Entscheidung, dem Datenschutz Vorrang vor dem Virenschutz einzuräumen.
Ist nicht ein Problem an der ganzen Geschichte, dass die Gesundheitsämter häufig nicht hinterherkommen, dass wir beispielsweise jeden Montag hören, ja, diese Zahlen sind noch nicht wirklich bindend, weil nicht alle Gesundheitsämter über das Wochenende melden. Wäre da nicht eine größere Unterstützung sinnvoll?
Ja, aber es bringt uns nicht weiter. Denn neben der Zahl der Fälle und der Überlastung der Ämter ist halt der Prozess maßgeblich und der ist zu langsam. Das könnte ich jetzt, wenn ich Zeit hätte, erklären, aber wir brauchen länger, sehr viel mehr Zeit, als das Virus um den Kontakt nachzuverfolgen. Also kurz gesagt, bevor wir wissen, wer eigentlich die Person war, die da hätte infiziert sein können, hat die das Virus schon an die nächste Person weitergegeben. Unsere Kontaktverfolgung ist zu langsam, weil das händisch gemacht wird mit Fax, Telefon, Anruf, wen haben sie getroffen, dann muss man die wieder finden, die Leute. Und das könnte die App alles automatisch machen. Und die App, das zeigen die asiatischen Länder, die ist schneller als unser System. Die ist schneller als das Virus und dadurch erfolgreich. Es müssen nur noch die in Quarantäne, die in Kontakt waren, und die anderen können wieder ins Theater oder zur großen Gay Parade. Die hat es in Taiwan gegeben vor 2 Monaten.
Sie diskutieren das ja regelmäßig mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann. Was sagt der dazu?
Das sage ich nicht im Radio.
Warum nicht?
Weil die Gespräche am Telefon zwischen einem Freund oder einem Ministerpräsidenten nicht ins Radio gehören.
Wobei ja Meinungen durchaus interessant sind für die Bürger. Wir reden ja über eine Transparenz. Ich las heute Morgen noch, dass zum Beispiel ein großes Problem ist, dass Politiker Bürger als Untergebene betrachten, wenn man dann zum Beispiel Grundrechte als Privilegien diskutiert in Sachen Vorteile für Geimpfte. Ist das nicht gerade ein gutes Beispiel?
Das ist ganz schwierig. Aber ich finde, die Diskussion ist im Moment halt auch nur hinderlich, weil wir haben ja den Impfstoff nicht. Und solange die Leute nicht geimpft sind, muss man auch nicht die Frage stellen, ob es Privilegien oder Grundrechte sind, wenn man nachher sich wieder frei bewegen kann oder soll oder will oder darf. Ich würde damit erstmal abwarten, bis wir das Problem haben. Wir haben das Problem doch gar nicht.
Am Montag war Impfstart auch im Tübinger Impfzentrum. Allerdings war der Impfstoff wohl noch Mangelware. Woran lag's?
Dass wir zu wenig geliefert bekommen haben.
Und wie sieht es aktuell aus?
In Tübingen haben wir ein sehr großes Impfzentrum mit 18 sogenannten Impfstraßen. Davon sind 3 in Betrieb. Wir könnten also 6-mal mehr Menschen impfen, wenn genügend Impfstoff da wäre.
Wann kommt der Impfstoff?
Der kommt jetzt irgendwie in Chargen jede Woche. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wirklich der Vollbetrieb möglich ist. Die Kreisimpfzentren können auch nicht anfangen. Ich persönlich hoffe ja drauf, dass wir in 2-3 Monaten auch den Tübinger Impfstoff, nämlich den von CureVac entwickelten, zur Verfügung haben und dass dann durch die Lieferung von vielen Firmen die Knappheit im Frühjahr behoben ist.
Medizinisches Personal wird bevorzugt geimpft, wenn allerdings die Impfbereitschaft nicht da ist. Wie gehen Sie denn damit um?
Noch gar nicht, weil das Problem besteht nicht. Im Moment haben wir das große Problem, dass Leute wieder zurückgeschickt werden, weil der Impfstoff aus ist. Jetzt müssen wir erstmal das erste Problem lösen, nämlich den Impfstoff bereitstellen. Und wenn dann nicht mehr genügend Bereitschaft besteht, ihn zu nutzen, kann man da immer noch drüber diskutieren. Ich glaube da übrigens nicht dran, denn diejenigen, die wir schützen müssen, sind die Menschen über 65 und die lesen Zeitungen und die wissen, dass dieses Virus für sie extrem tödlich ist. Und die werden die Impfung aus Eigennutz machen. Das ist meiner Meinung nach das stärkste Motiv, das man haben kann.
Wie steht es um das medizinische Personal, was das teilweise sehr kritisch sieht?
Da ist es ein bisschen anders. Da hoffe ich drauf, dass man in 2 Monaten dann sieht, wie gut der Impfstoff wirkt und wie gering die Nebenwirkungen sind. Das überzeugt Mediziner hoffentlich dann doch.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, ja, teilweise werden die Leute zurückgeschickt, weil der Impfstoff nicht da ist. Was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Termin bekommen habe für Mitte Januar? Kann ich da verlässlich von ausgehen, ich kann hingehen und bekomme meinen Impfstoff? Oder soll ich erstmal noch nachfragen? Wie gehe ich damit um?
Das rumpelt total. Ich hoffe, dass es in 1-2 Wochen dann so ist. Wenn man einen Termin hat, wird man auch geimpft. Aber im Moment gibt es noch eine Reihe von Schwierigkeiten, die nicht gelöst sind. Unter anderem gab es Fehler bei der Terminvergabe. Manche Leute haben nur für die erste Impfung den Termin bekommen und wurden dann weggeschickt, weil sie keinen Termin für die zweite Impfung hatten. Aber einen Termin für die zweite Impfung hat ihnen auch niemand mehr geben können. Das sind so Ruckeleien am Anfang. Das wird behoben werden.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appelliert gerade an die Impfbereitschaft. Wenn Sie sagen, ich sehe das Problem gar nicht, macht er das falsch?
Nein, es ist auch richtig, an die Leute zu appellieren, aber eigentlich zu früh, weil wir im Moment ja gar nicht nachkommen mit dem Impfen. Nur das ist mein Argument. Das kann man dann machen, wenn es erforderlich ist, wenn man Impfstoff übrig hat. Da sind wir halt jetzt nicht.
Das wundert mich, dass Sie sagen, nur zu früh. Ist das nicht genau der richtige Weg zu sagen, wir machen frühzeitig auf Probleme aufmerksam? Denn genau das haben wir im Laufe der Pandemie ja häufig versäumt, dass wir nicht rechtzeitig dran waren.
Stimmt, wenn man Sachen lange vorbereiten muss, zum Beispiel braucht es 2 Monate, bis man regelmäßige Tests in Altenheimen wirklich durchführen kann. Das war unsere Erfahrung. Schneller geht's halt nicht, weil man auch das Personal ausbilden muss und es dann alles eingespielt sein muss. Dann ist das richtig. Aber die Bereitschaft der Leute vorbereiten, sich impfen zu lassen, ist, glaube ich, jetzt einfach nicht das Thema. Weil dann sagen die Leute, ja jetzt bitte, wo soll ich mich denn impfen lassen? Ihr habt doch nichts, das dreht sich doch dann im Kreis.
Ist das nicht ein Prozess, der erstmal entstehen muss, um Informationen zu erhalten? Wie sieht es aus mit Infektionsschutz? Wie ist es um den Impfstoff bestellt? Und wenn ich dann genügend Informationen habe, dann entscheide ich mich, ja oder nein, ich lasse mich impfen oder eben nicht.
Ja, stimme ich zu. Und deswegen sollten wir noch ein bisschen warten, weil in 2 Monaten wissen wir von Millionen von Menschen, ob es Nebenwirkungen Untersuchungen gibt, ob es wirklich ganz ungefährlich ist und wie gut die Wirkung ist. Im Moment sind es ja nur die Studienergebnisse von wenigen 10.000 Personen, die wie ich da sich als Proband zur Verfügung gestellt haben. Und da kann man natürlich immer behaupten, ja, ihr wisst ja noch gar nicht wirklich, wie das wirkt. Dieses Argument wird in 2 Monaten obsolet sein.
Wobei, wenn Sie jetzt sagen 2 Monate, da kommen sicherlich andere Menschen und sagen, naja, die wirklichen Erkenntnisse, die haben wir erst in 8 bis 10 Jahren. Die Kritiker gibt es ja auch.
Die gibt's auch, aber dann frage ich zurück, wollt ihr noch 8 bis 10 Jahre unter diesen Restriktionen leiden, die wir jetzt haben mit geschlossenen Geschäften, mit massiven finanziellen, wirtschaftlichen Schäden und dem Verbot, Verwandte und Bekannte zu treffen. Also ich will da nicht 8 Jahre warten.
Im Sommer hatten Ihnen viele Grüne die Gefolgschaft gekündigt. Sie sprachen dann öfter von Versöhnung. Haben Sie denn jetzt die Unterstützung der Grünen, falls Sie nächstes Jahr ein drittes Mal als Oberbürgermeister in Tübingen antreten wollen?
Ehrlicherweise weiß ich das nicht, aber ich möchte mich darum bemühen. Wenn ich wieder antrete, dann wäre es mir sehr wichtig, dass meine Partei mich dabei unterstützt.
Die Grünen haben ja bereits die Oberbürgermeister in Freiburg und Stuttgart verloren. Waren sich die Grünen jeweils ihrer Sache zu sicher? Woran liegt das?
Das waren sicher verschiedene Ursachen. Ist auch schwierig, aus einer anderen Stadt heraus zu beurteilen. Aber was man über Freiburg zum Beispiel sagen kann, ist, dass es da ja eine Gegenkandidatin aus dem grünen Spektrum gab, die sich als die grünere Kandidatin geriert hat. Und wenn man natürlich mit 2 grünen Kandidaturen in eine Wahl geht, dann ist es nicht mehr so unwahrscheinlich, dass eine andere Farbe gewinnt. Und das würde ich gerne in Tübingen vermeiden.
Das haben wir dann bei den Landtagswahlen im März dann auch. Winfried Kretschmann will mit 72 Jahren auch zum dritten Mal antreten. Da haben Sie kein Problem mit dem Alter?
Nein, ich habe gerade auch nicht über ein Altersproblem geredet, sondern über eine Aufteilung der Stimmen auf 2 Kandidaturen. Und Winfried Kretschmann ist ja, wie jeder sehen kann, nach wie vor geistig topfit und darauf kommt es doch an.
Er sagt über Sie, ich habe öfter ärgerliche Debatten mit ihm, war aber nie unversöhnt mit Ihnen. Was sagen Sie denn über ihn?
Ich finde es ganz großartig, schon als er mein Fraktionschef war, hat mich das beeindruckt, wie tolerant und liberal er ist. Dass er nämlich andere Auffassungen aushalten kann und dass er mir damals als jungem Abgeordneten einfach auch die Freiheit gelassen hat, mir mal irgendwo den Kopf anzuschlagen und mal ein bisschen radikaler grün zu sein. Ich war damals ja verkehrspolitischer Sprecher, habe gegen Stuttgart 21 gekämpft. Und da hat er mir eine lange Leine gelassen, auch meine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ich finde ihn wirklich als Chef und als Ministerpräsidenten und als Freund einfach eine ganz großartige Persönlichkeit.
Sie waren ja auch mal angetreten als Oberbürgermeisterkandidat in Stuttgart. Bei der vergangenen Wahl nicht mehr. Hatten Sie es überlegt?
Ja, überlegen tut man sich sowas schon, wenn man es schon mal gemacht hat. Aber ich habe dann für mich immer ziemlich schnell erkannt, das ist nichts für mich. Ich bin in Tübingen einfach besser aufgehoben.
Und dieses, das ist nichts für mich, wie kommt es zu so einer Entscheidung, wenn man auf Ihre Historie guckt? Ihr Vater war ja mit Stuttgart ja auch sehr eng verbunden, hat es in Stuttgart auch mal probiert. Ich glaube, er hat sehr häufig kandidiert für das Amt eines Bürgermeisters.
Das hat viel damit zu tun, dass Tübingen die kleine große Stadt ist, wie Walter Jens das gesagt hat. Das heißt, eine Stadt, in der eigentlich alles möglich ist, die aber, weil sie so klein ist, überschaubar ist, wo man Dinge ausprobieren und starten kann, die anderswo einfach noch nicht gehen. Ein Beispiel, dass Tübingen jetzt der Ort ist, in dem diese neue Impfstoffklasse der RNA-Technologie entwickelt wurde, ist kein Zufall. Sondern das ist einfach der Genius Loki, auch die DNA an sich wurde in Tübingen entdeckt. Wir sind einfach eine Pionierstadt. Und da Oberbürgermeister zu sein, wenn man selber Neues entdecken und Neues entwickeln möchte, ist einfach genau die richtige Kombination. So haben wir jetzt gerade ein Klimaschutzprogramm beschlossen, das nach meiner Auffassung mit dem Ziel 2030 die Klimaneutralität zu erreichen in Deutschland einzigartig ist. Und wir haben da schon ganz viele Beschlüsse gefasst, die jeweils die ersten in Deutschland waren. Das kann man so in Stuttgart halt nicht machen.
Da kommt gerade schon der Wahlkampf bei Ihnen raus.
Nee, das ist die Begeisterung über das, was wir tun.
Tübingen ist Hightech-Standort für Medizintechnik und künstliche Intelligenz. Im Rahmen der Impfungen fällt immer wieder der Name CureVac. Sie haben es jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Sie sind ja im Gespräch mit vielen Forschungseinrichtungen und Betrieben. Kann man das so formulieren, da ist der Standort Tübingen vielleicht sogar ein Gewinner der Pandemie?
Wenn CureVac mit dieser Phase-3-Studie erfolgreich ist und der Impfstoff im März oder April tatsächlich auf den Markt kommt, dann wird zum ersten Mal eines der Unternehmen, das wir dort jetzt 20 Jahre lang auch mit Unterstützung der Stadt angesiedelt haben, das aus der Uni ausgegründet wurde, das viele Arbeitsplätze geschaffen hat, auch Steuern in Tübingen zahlen. Und wenn Sie das jetzt so formulieren wollen, dann wäre tatsächlich Tübingen auch ein Gewinner dieser Pandemie.
Cyber Valley fällt natürlich auch immer im Zusammenhang mit Tübingen. Da gibt es allerdings auch Kritiker, die sagen, ja, dass Amazon ein Forschungszentrum baut, sehen sie als nicht gut. Die amerikanische Justiz empfiehlt eine Zerschlagung des Konzerns. Hier wird er jetzt staatlich gefördert. Wie können Sie das denn vereinbaren?
Er wird ja nicht staatlich gefördert. Wir haben nur die Frage geklärt, ob wir natürlich gegen Geld, gegen den Richtwert, ein Grundstück an Amazon verkaufen, damit die dort dann ein Forschungszentrum bauen. Und da hat die große Mehrheit im Stadtrat gesagt, ja, das machen wir, denn Amazon ist sowieso schon in Tübingen, da muss man nur die Altpapiersammlung angucken. Ich kaufe da nichts, aber viele andere tun es trotzdem. Und wenn wir das nicht verhindern können, ist es nur selbstschädigend, wenn wir ein Forschungszentrum in Tübingen ablehnen, weil uns der Konzern nicht gefällt. Aber natürlich gehört zu Tübingen auch, dass wir darüber intensiv gestritten haben, dass es Demos gab, Gerichtsprozesse und Leserbriefschlachten. Das ist Tübingen.
Anders gefragt, wie vereinbaren Sie das unökologische Geschäftsmodell von Amazon mit Ihrem grünen Gewissen?
Also das ist der klassische Unterschied zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik nach Max Weber. Ich betrachte die Folgen, das sollte der Politiker tun. Und die Folge davon, dass Amazon in Tübingen kein Forschungszentrum baut, ist weniger Arbeitsplätze, weniger wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Erfolg für Tübingen. Aber keinerlei Schaden für Amazon, weil die können überall anderswo bauen. Also was hätten wir davon? Und dass ich Amazon mit der Ablehnung des Grundstücksverkaufs jetzt zu einem besseren Konzern mache oder Jeff Bezos Gewissen umpole, das ist halt nicht zu erwarten.
Wenn jeder so argumentiert, gibt es natürlich keine Kritik daran. Die Kritiker sagen, die Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden, grundsätzlich bei Amazon bieten schlechte Arbeitsbedingungen. Arbeiterrechte würden ausgehebelt. Stört Sie das dann alles nicht?
Das stimmt ja. Wenn, dann für die Logistikzentren, aber nicht für hochqualifizierte Forschungsarbeitsplätze.
Am Ende unterstützen Sie die ja auch.
Nein, ich unterstütze die nicht. Ich gebe kein Geld für Amazon und ich kaufe nichts bei Amazon, sondern wir erlauben, dass in Tübingen Forschung stattfindet. Und ich bin sehr dafür, dass man Amazon endlich mal ordentlich besteuert. Ich wäre jetzt auch für eine Online-Handelssteuer, damit der Innenstadthandel aus dieser Pandemie nicht tot, sondern lebendig rauskommt. Aber die Regulierung dafür liegt an anderer Stelle. Das entscheidet sich nicht durch ein Grundstück in Tübingen.
In Rheinland-Pfalz stehen Abi-Prüfungen an. Aktuell Baden-Württemberg ist im April dran. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre Abi-Prüfung?
Tatsächlich ja. Ich hatte nämlich Riesenspaß am Abi und denke da gerne dran zurück.
Sie haben auch eine glatte 1 geschrieben im Abitur. Was war denn das stärkste Fach?
Das haben Sie jetzt noch im Archiv rausgefunden.
Das lässt sich alles rausfinden.
Ja, kann ich nicht beantworten. Also die Punktelogik kennen, ich hatte 6x15 Punkte. Was jetzt das stärkste Fach war, ist dann nicht mehr entscheidbar. Klingt ein bisschen überheblich, aber war halt so.
Ich hätte jetzt getippt auf Mathematik oder Geschichte.
Mathematik
weil das
war eines der zwei Fächer, wo ich nur 14 Punkte hatte.
Und wie kam die Entscheidung, dann das auf Lehramt zu studieren?
Begeisterung und die goethische Formel des Pudels Kern irgendwie zu finden. Und da fand ich, Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft kombinieren ist genau das Richtige, nicht einseitig werden. Das war damals gar nicht so leicht. Die Studienordnungen haben es kaum hergegeben. Ich musste mich ziemlich anstrengen, das überhaupt hinzukriegen.
Das Thema Schule ist ja gerade im Rahmen der Corona-Pandemie ein ganz schwieriges. Das Kultusministerium hat Fernunterricht für weiterführende Schulen beschlossen, Präsenzunterricht für Abschlussklassen. Grundschulen und Kitas sollen ab dem 18. Januar öffnen, wenn es die Zahlen zulassen. Heute Morgen haben uns einige Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sonderpädagogische Bildungseinrichtungen ab Montag öffnen, sehen da eine Ungleichbehandlung. Wie gucken Sie denn auf dieses komplizierte Thema Schulen?
Ich hätte mich gefreut, wenn die am kommenden Montag aufgemacht werden. Über die Weihnachtsferien zu machen und verlängert zu machen, war richtig, um die Pandemie etwas unter Kontrolle zu bringen. Aber Familien und Kinder tragen eine viel zu große Last der Pandemieabwehr. Und Schulen und Kitas sind für mich einfach nicht verzichtbar. Ich bin sehr froh, dass Baden-Württemberg jetzt eine Woche später zumindest wieder aufmacht und sich nicht an die Beschlüsse hält, die am Dienstag gefasst wurden. Da hieß es ja noch, bis Ende Januar müssen alle Schulen zubleiben. Ich finde es besser, sie aufzumachen, weil es einen ganz einfachen pandemischen Grund gibt. Epidemiologisch ist es so, für Kinder ist diese Infektion nicht wirklich gefährlich. Nicht gefährlicher als die Teilnahme am Straßenverkehr. Da geht es also nicht um Eigenschutz, sondern immer nur um Fremdschutz. Und dann finde ich, muss der Schutz bei den Gefährdeten ansetzen. Also dann bitte endlich die Altenheime gut schützen und nicht die Schulen und die Kitas zumachen.
Ganz viele halten aber gerade die Öffnung der Schulen für ein ganz besonders großes Risiko und sind dagegen. Können Sie die Argumentation nachvollziehen?
Nein, weil die Daten das nicht hergeben. Die Studien zeigen, dass Kinder weniger ansteckend sind, dass sie sowieso nicht schwer krank werden und auch keine Treiber der Pandemie sind. Wir haben in Tübingen in der ganzen Zeit jetzt in der zweiten Welle keinen einzigen Fall gehabt, wo sich nachweisen ließ, dass ein Kind, das infiziert in die Schulklasse ging, ein anderes angesteckt hatte. Wir hatten viele infizierte Kinder natürlich, aber nie wurde die Infektion im Unterricht weitergegeben. Und das spricht schon sehr dafür, dass man den Unterricht mit Abstand, Masken, Lüften, klar, das muss alles sein, dass man den durchführen kann.
Wir wollten noch über Ihren Vater sprechen, der Sie sehr geprägt hat. Und 2004 ist er verstorben. Er war politisch höchst aktiv und trat bei mehr als 250 Bürgermeisterwahlen an. Wie wurde denn bei Ihnen zu Hause über Politik gesprochen?
Intensiv, leidenschaftlich, rebellisch und eigentlich jeden Tag.
Was haben Sie sich da abgeguckt, wenn Sie jetzt gerade rebellisch in den Mund nehmen? Kommt das von Ihrem Vater?
Ein bisschen wahrscheinlich schon. Macht mir auch manchmal Probleme. So allzu sehr mit dem Kopf durch die Wand führt auch zu Beschädigungen am eigenen Kopf. Aber mein Vater hat an seinem Haus einige Merksprüche verewigt. Und einer davon lautet, eigenen Sinn und Glauben lasse ich mir nicht rauben. Und den finde ich gut.
Das ist das Schlusswort. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Boris Palmer.
Eins gehört. SWR1.